MDR Kultur. Café.
Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Der Gast, der heute hier bei uns im Studio ist, ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist einer der berühmtesten deutschen Regisseure. Ich würde sogar sagen, derzeit so, wenn man mal schaut, wer ist international bekannt, der berühmteste, mit Preisen überhäuft, auch mit viel Anerkennung, viel Liebe überschüttet worden, jetzt anlässlich seines 80. Geburtstags. Nämlich am 14. August, da war es soweit und dann konnte man so viel über ihn lesen, so viel über ihn hören. Er hat uns selbst auch ein Geschenk gemacht, nämlich ein neues Buch mit seinen Gedanken über das Wesentliche im Leben. So heißt dieses Buch nämlich auch Wesentliches. Er ist nicht nur Filmemacher, er ist auch Filmkritiker gewesen lange Zeit. Er hat immer wieder nachgedacht über das Filmemachen und uns bedeutende Filme geschenkt wie Der Himmel über Berlin, Paris, Texas, der Buena Vista Social Club und. Und ich freue mich riesig, dass er Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Wim Wenders. Hallo.
Hallo Knut. Wir duzen uns.
Ja, wir kennen uns lange
genug. Schon so lange dürfen wir ja weitermachen.
Ja, genau. Warum sollten wir das auch ändern? Wim, und wenn man jetzt sowas erlebt, also zum 80. Geburtstag, dann, wie empfindest du das so? Es ist ja auch so schön, dass man eben zu Lebzeiten mal so viele nette Dinge über sich lesen darf und hören darf. Wie hast du es so wahrgenommen?
Ja, das ging so auf und ab. Ich war nicht immer so nett. Hatte auch Zeiten, wo ich ganz schön einstecken musste. Roll with the punches, wie Van Morrison singt. Aber jetzt zum 80. waren alle unglaublich nett und gnädig und es könnte von mir aus so weitergehen.
Es ist ja auch dann, ob man es will oder nicht, so, dass man selbst vielleicht auch bilanzierend oder zwischenbilanzierend zurückschaut. Also wenn man so viele Dinge jetzt über sich hört und Filme erwähnt werden, du hast ein wahnsinnig umfangreiches Lebenswerk. Wie ist es dann für dich? Also ich sag's mal so ein bisschen zugespitzt. Bist du dir selbst jetzt schon historisch geworden?
Nö, das ist Gott sei Dank so ein Kelch. Habe ich schon früher mir vorbeigehen lassen, groß überlegen, was man nach außen hin ist, sondern vor allem weitermachen, das, worauf man neugierig ist, was man noch nicht kann. Sich auf den Lorbeeren ausruhen, ist ja das sicherste Zeichen dafür, dass man besser aufhört.
Das machst du aber nicht.
Nee. Ich mache gerade einen neuen Film, danach mache ich einen weiter. Und solange mich niemand aufhält, mache ich weiter. Das steht auch übrigens, gibt einen wunderbaren Grabstein hier auf der Friedrichstraße, dem Dingsbumsfriedhof.
Dorotheenstädtischen Friedhof.
Ja, da liegt das Grab von Marcuse und da sind nur seine Daten, Name, Daten und auf dem Grabstein steht nur ein großes Wort. Weitermachen, Ausrufezeichen. Fand ich sehr gut und ich glaube kaum, dass man was Besseres draufschreiben kann.
Ja, das ist ein schöner.
Aber vielleicht fällt dem einen oder anderen hier noch was Besseres ein.
Na, ich fand mal Brechts Vorschlag, er wollte ja, dass man raufschreibt, ich brauche keinen Grabstein, aber wenn ihr einen braucht, schreibt drauf, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Steht leider nicht drauf, aber wäre auch schön.
Wäre auch gut. Warum hat man es eben nicht gegönnt?
Wollte die Familie offenbar nicht, also es steht nur ganz schlicht Bertolt Brecht, auf demselben Friedhof übrigens.
Der liegt auch da, auch der Otto liegt da.
Stimmt, viele, viele große.
Und Fritze.
Auch Begleiter von dir. Aber jetzt haben wir genug über Friedhöfe geredet, jetzt reden wir über Leben und Werk, über Wim Wenders nämlich, der heute hier bei uns zu Gast ist im MDR Kulturcafé. Im August ist er 80 Jahre alt geworden in einem Buch Wesentliches, so heißt es, beschreibt er eben wesentliche Aspekte seines Lebens, seines Arbeitens. Das sind Reden, die schon mal so gehalten wurden, Vorträge, die er zusammengestellt hat im Verlag der Autoren. Und das, was du hier machst, also zu schreiben, in dem Fall ist es ja doch ein essayistisches Arbeiten, das begleitet dich ja schon fast von Anfang an. Also so wie Godard oder Truffaut, die großen Franzosen, warst du eben auch Filmkritiker, Filmautor und das hat ja auch nicht aufgehört, dieses Schreiben und Nachdenken über Film.
Naja, das Nachdenken über Film hat nicht aufgehört. Ich schreibe weniger über andere Filme. Am Anfang habe ich ja vor allem, ich war noch Student und dann in den ersten Jahren habe ich vor allem über Filme geschrieben, über Filme gucken, über Erfahrungen mit Filmen. Damals einzigen deutschen Filmzeitung der Filmkritik, aber auch im gelegentlich auch in der Süddeutschen oder im Spiegel oder in der Zeit. Und das mache ich jetzt weniger. Ich schreibe aber mehr über Filme im Allgemeinen und über Aspekte des Filmemachens, weil mein letztes Buch im Verlag der Autoren auch schon 10 Jahre her war, hat meine Verlegerin, die Annette Reschke, die tüchtige Annette Reschke, mich angerufen vor ungefähr einem Jahr und gesagt, Wim, es wird Zeit, dass wir ein Buch machen, weil du wirst ja 80. Das letzte Sense of Place hieß es, glaube ich, war gut 10 Jahre her. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber hab mal eine Idee. Dann hat sich da durchgewühlt und gesagt, es ist wirklich viel zu viel, aber ich habe eine gute Idee. Du hast 4 Reden gehalten und die haben etwas gemein. Sie sind alle grundsätzliche Reden über deine Arbeit oder Aspekte deiner Arbeit. wenn wir die als Basis nehmen, das könnte ein tolles Buch werden. Und dann habe ich mit Schrecken gemerkt, dass wenn man was redet, und manchmal einen Vortrag machst du halt nur 3-4 Tage, bereitest dich davor und schreibst du, wenn man was erzählt und live redet, ist es ganz was anderes, als wenn man es liest. Und dann habe ich gemerkt, zum Lesen und für ein Buch ist das der falsche Ton die ganze Zeit. Viel reden ist, den muss man zuhören. Aber wenn man liest, dann habe ich Annette gesagt, jetzt muss ich doch ganz schön noch dran arbeiten. So wird das nichts, lass mich mal dran. Manchmal fehlen ganz wichtige Aspekte eines Themas. Also ein Artikel ist, eine Rede war über das Kadrieren, habe ich mal in der Akademie der Künste gehalten. Und dann habe ich gemerkt, das war ein winziger Bruchteil dessen, was ich eigentlich über das Kadrieren zu sagen hätte. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil des Filmemachers, nicht nur meines Filmemachers, sondern jedes Fotografen und Filmemachers. Und dann ist mir so viel eingefallen, da habe ich gesagt, ich brauche jetzt Zeit. Und dann habe ich mir Zeit freigeschaufelt und dann habe ich tatsächlich nicht eine Woche gebraucht und nicht 2 Wochen und auch nicht 2 Monate. Ich habe 4-5 Monate wirklich hauptamtlich am Schreibtisch gesessen und bin untergetaucht und habe aus den 4 Reden dann halt 4 Aufsätze gemacht.
Wobei ich finde, wenn man, das ist ja das Schöne an dem Buch, also irgendwie ist das gesprochene Wort trotzdem spürbar. Also es liest sich einfach so, als würde man mit dir reden oder du uns was erzählen. Also insofern ist das als Grundlage das.
Es war eine gute Grundlage. Es waren bestimmt auch, die waren auch nicht daneben, die Vorträge. Aber ich wollte halt gründlicher sein. Das ist so ein bisschen so ein Ding, was ich so habe. Wenn was geschrieben da steht, dann muss es stimmen. Und dann habe ich halt an allem rumgefeilt. Und dann ist es statt 100 Seiten irgendwie, weiß ich nicht, wie viele es jetzt sind.
Kann ich dir genau sagen, es sind 332.
Ja, es ist das dickste Buch, was ich je gemacht habe.
Aber weil du das Kadrieren gerade erwähnst, nehmen wir das schon mal. Also es ist ja sozusagen das, was Godard auch so schön gesagt hat, schon zweite Mal Godard, nämlich die Einstellung ist die Einstellung. Also einen Bildausschnitt zu wählen, einen Rahmen zu schaffen, für ein Bild. Das hat Rudolf Arnheim zum Beispiel als Grundlage der Filmkunst empfunden. Er sagt, dann in dem Augenblick, wo ich sozusagen kadriere, wo ich diesen Ausschnitt wähle, schaffe ich ein Bild. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, über den du schreibst. Und ich glaube, jeder, der deine Filme kennt, weiß auch, dass das eben vielleicht auch die Grundlage deiner Arbeit ist. Dass da Bilder entstehen, die sich auch einbrennen irgendwie ins Gedächtnis.
Ja, dabei war das schon viel länger die Grundlage, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Filme machen würde. Ich habe ja 20 Jahre lang die ersten 20 Jahre meines Lebens oder 21 Jahre lang nicht im Entferntesten daran gedacht, dass ich Filmemacher werden könnte, wollte, sollte. Ich wollte ja Maler werden und habe dann zwar einiges studiert, wie Philosophie und Kunstgeschichte und Medizin vor allem, aber das hat mich alles nicht berührt. Und im Grunde habe ich auch die ganze Zeit beim Studium weitergemalt und dann habe ich es dann schließlich gemacht. Aber auch das Malen beruht ja auf dem Kadrieren. Jeder Maler hat so eine Leinwand und bis auf ein paar komische Ausnahmen sind die viereckig. Das ist eigentlich ein Rahmen. Und sowohl als Fotograf, ich habe ja schon als kleiner Junge angefangen zu fotografieren, als auch als Maler, selbst ein Zeichenblock oder selbst ein Aquarell, da nimmst du den Block und der gibt dir eine Kadrierung vor. Und da muss das, was du machen willst, da reinpassen, nach Teufel komm raus. Und wenn nicht, brauchst du ein größeres Papier oder so. Diese Kadrieren, dieser Sinn dafür, dass alles, was da reinpasst, ist das Bild und alles, was da nicht reinpasst, ist nie und ewig nicht mehr drin. Und gerade wenn man nach der Natur malt, ich habe ja viel gezeichnet, Landschaften und vor allem Felsen und Wüsten und Meer und sowas. Und dann musste das verdammt nochmal da reinpassen. Und dann gab es auch schon beim Zeichnen oder beim Fotografieren immer diese Idee, die Kadrierung ist das, was die Welt definiert, die in dem Bild drin ist und die definiert, was draußen ist. Ich habe viel vor allem von den Malern gelernt, eigentlich alles von Malern gelernt. Und als ich dann gemerkt habe, dass das Kino noch viel toller war als die Malerei, was ich ja nicht wissen konnte in Deutschland, 50er, 60er Jahre, weißt du das nicht? Es gab keine Filmkultur. Und das habe ich ja dann erst in Frankreich gemerkt. Und dann habe ich auch die ganze Filmgeschichte hoch und runter geguckt, weil ich so begeistert war, dass ich was entdeckt habe, wo für mich selbst, wovon ich keine Ahnung gehabt hatte. Und dann habe ich gemerkt, das Kino wird vielleicht, hoffentlich, wenn ich Glück habe, mein Leben. Und habe das dann versucht. Und dann hatte ich aber bei meinem Handwerkszeug schon was dabei, nämlich ein Gefühl für das Kadrieren. Und das habe ich auch in meiner ganzen Arbeit, in all meinen Filmen, verdanke ich das mehr der Malerei als irgendwelchen anderen Filmen.
Also ich glaube, das ist etwas, was jeder, der deine Filme sieht, versteht, was er sieht, eben dieser genaue Blick. Heißt das übrigens auch bei deiner Arbeitsweise, die wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich ist bei so verschiedenen Filmen, aber dass da das Bild zuerst da ist oder dass es wirklich bestimmt ist, dass du weißt genau, wie das aussehen wird und dann kann man mit den Schauspielern arbeiten, dann kommt die Geschichte?
Das war lange Jahre genau so. Dann musste ich am Abend vorher, habe ich meine kleinen Zeichnungen gekriegelt. Das waren die Kadrierungen, mit denen ich den nächsten Tag anfangen wollte. Und die Szenen, die ich vorhatte, die hatte ich alle im Bild als Einstellung. Das hat eine gewisse Systematik. Es gibt eine große Sicherheit. Am Set ist es dann aber doch nicht so toll. Wenn man sich das vorher ausgedacht hat, haben die Schauspieler und auch der Ort, an dem man dreht, nicht so viele Chancen, sich einzubringen. Und irgendwann, nämlich in der Vorbereitung für einen wichtigen Film in meinem Leben, Paris, Texas, wo ich ganz alleine durch den Wilden Westen gereist bin, monatelang, habe ich gemerkt, das ist so eine Wahnsinnslandschaft, die muss diesen Film miterzählen. Und wenn ich die in meine Rahmen reinzwinge und immer schon weiß, wie es geht, dann mache ich einen Film, der in gewissem Sinne Gefahr läuft, irgendwas zu wiederholen, was es schon gegeben hat. Und dann habe ich dem Robbie Müller, als wir angefangen haben, uns vorzubereiten, und dem Kameramann, und als wir alle Motive uns angeguckt haben, habe ich ihm gesagt, pass auf, Robbie, wir machen den Film diesmal ganz anders. Wir setzen uns jetzt nicht hin und haben unser Storyboard, sondern wir kommen morgens hin und stehen da und gucken. Und wenn die Schauspieler schon auf sind, dabei sind, dann gucken wir mal, was die sich vorstellen, wie das läuft. Und erst anschließend machen wir die Kadrierung. Dann machen wir den Plan, wie das gedreht wird. Das war aufregender, morgens aufzustehen und zum Dreher zu fahren und keine Ahnung zu haben, wo die Kamera zuerst steht, sondern erstmal zu gucken und den Ort wirken zu lassen und dann zu wissen. Ein Ort sieht ja völlig anders aus am Morgen als am Abend. Und wenn es die Sonne scheint oder wenn es bedeckt ist, hat man auch andere Ideen, wie das da passieren könnte. Und dann haben wir uns da langsam dran gewöhnt. Es war aufregend. Wir mussten eigentlich immer schon eine Stunde vor allen anderen am Set sein. Das war die Bedingung. Und meistens fange ich auch sehr früh an, weil ich mache das Morgenlicht ja so gerne und auch die Dämmerung. Also wir haben kaum geschlafen, aber wir haben gemerkt, wir machen was Neues. Wir sind auf einer tollen Fährte und einen Film aus der Landschaft und dann auch aus seinen Schauspielern heraus entstehen zu lassen, ist eine andere Herangehensweise. Und weil wir schon so gut miteinander abgestimmt waren, wir waren ja wie Zwillinge bei der Arbeit, haben wir uns dann auch immer besser eingegroovt. Und das wurde eine spannendere Arbeit als sonst.
Wim Wenders ist heute bei uns zu Gast. Er ist der Filmregisseur, Fotograf, Autor auch. Sein neues Buch ist gerade erschienen, ein Wesentliches, in dem er im Wesentliches über sich schreibt. Unter anderem übrigens auch, was du gerade schon mal erzählt hast, dass du wirklich so ein Frühaufsteher bist, also beim Drehen. Du fängst wahnsinnig gerne sehr, sehr früh an, weil das Licht was anderes ist. Diese Lust des Beginns, stelle ich mir so vor, die spürst du in diesem Augenblick. Der Tag liegt vor dir mit all dem, was man schaffen kann. Wie ist das?
Ja, absolut. Habe ich natürlich auch von der Malerei gelernt. Also es gibt ja kaum Bilder, Landschaftsbilder, die nicht entweder morgens früh oder abends gedreht sind. Gedreht, sage ich schon. Bilder werden echt gemalt. Nicht gedreht, gemalt sind. Der Caspar David Friedrich ist auch immer sehr früh aufgestanden und hat sehr viel Morgenröten gemalt. Natürlich, die haben es ja einfach, die Maler, die können auch tagsüber die Morgenröte malen. Als Filmemacher musst du dann da sein, wenn der Morgen aufgeht oder die Sonne aufgeht und so. Und dann hat er natürlich auch sehr viel Abendlicht und das sind im Drehplan die kostbarsten Zeiten und ganz oft stehe ich damit das da und dann können alle Siesta machen, weil dieses Licht von oben, gerade wenn er in der Landschaft dreht und in der Sonne, ist eigentlich langweilig. Also abends wird es wieder interessanter und wenn die Sonne untergeht und die Dämmerung. Eigentlich müsste ich einen Film machen mit Sommernacht. Da habe ich die ganze Zeit Dämmerung.
Weil du jetzt gerade schon Caspar David Friedrich erwähnst, also den großen romantischen Maler, das ist auch ein Thema in deinem Buch, aber ich glaube, jeder weiß es auch, der deine Filme kennt, dass du dich da sehr verwandt fühlst, also der Romantik. Nun kann man die ja unterschiedlich beschreiben. Es gibt die schwarze, düstere Romantik von E.T. Hoffmann, glaube ich, nicht so sehr deins, aber es gibt eben auch die Romantik, die vielleicht immer die Schönheit sucht, die vielleicht die anderen Dinge versucht, irgendwie auch manchmal auszublenden tatsächlich und ins Schöne hineinzugehen, das Schöne zum Lebensinhalt zu machen.
Naja, die Romantiker möchten schon, dass man die Dinge mag und dass die groß erscheinen und strahlen. Und ein Licht wie ein Morgenlicht oder eine Abenddämmerung lässt ja manchmal auch Gegenden, Landschaften, Gebäude aber auch Figuren seltsamer, bemerkenswerter, eindringlicher erscheinen, als wenn du sie im flachen Sonnenlicht siehst. Ne? Also für Menschen ist das ja auch so. Nur konnte der Caspar David Friedrich, das war seine Krux, keine Menschen malen, deswegen hat er sie immer von hinten gemalt. Was natürlich dann auch einen wunderbaren Effekt hat, weil wenn so einer im Bild steht und den man nur von hinten sieht, dann ist der auch so eine Art Stellvertreter des Zuschauers.
Betrachter, ne?
Der Betrachter im Bild macht einen auch noch mehr zum Betrachter des Bildes. Und manchmal ist es auch spannend, noch nicht zu wissen, wie der aussieht. Und der dreht sich natürlich dann in der Malerei auch nicht um. Im Film dreht er sich dann um und dann hast du deine Nahaufnahme und dann weißt du, wer das ist. Ich mag auch im Film unheimlich gern am Beginn Leute von hinten zu sehen oder auch nur klein und allmählich lernt man sie erst kennen. Der Travis in Paris, Texas steht da auch nur winzig in der Landschaft, wenn er auftaucht. Man sieht ihn eigentlich mit den Augen eines Bussards, der da angeflogen kommt und ihn als kleine Beute da sieht, weil der Mann ist offensichtlich am Ende und hat auch kein Wasser mehr. Mhm. Vielleicht wird er was für die Geier.
Übrigens diesen Blick, also ich, den du gerade so schön beschrieben hast von Caspar David Friedrich, den sehe ich auch im Himmel über Berlin. Also bei der Suche zum Beispiel nach dem Potsdamer Platz, der berühmten. Wo ist der Potsdamer Platz? Diese beiden Männer, die da laufen.
Courtois. Da hatte ich das unglaubliche Glück, gerade da mit den Szenen mit dem Courtois am Potsdamer Platz, dass es November war und so richtig Shitlicht. Und das war für den Potsdamer Platz das Tollste. Und dann sind wir natürlich auch jeden Abend, bis es zu dunkel war für das Filmmaterial, das kann halt konnte damals ja in der Nacht noch nicht so richtig drehen, außer man beleuchtet es. Aber wir haben da mit vorhandenem Licht bis zum letzten Drücker gedreht. Dann war das ja auch so ein Gelände, wo da gab es ja unglaublich viele Vögel zum Beispiel. Dann flogen diese ganzen Tausende von Vögeln auf diese Vögelwolken. Diese ganzen Raben sind, glaube ich, erst damals aus Sibirien nach Berlin gekommen und sind geblieben. Weil die hatten das tollste Gelände für sich selbst.
Himmel über Berlin enthält für mich eine deiner schönsten Szenen. Also der Film lief ja nicht im Osten. Es liefen Filme von dir durchaus im Osten, aber der nicht. Vielleicht wegen dieser Szene.
Paris, Texas lief im Osten, weil er ein antikapitalistischer Film war.
Genau. Meinung. Hammett lief zum Beispiel auch. Also es liefen schon verschiedene Sachen, aber der nicht. Und ich glaube eben wegen dieser Szene, weil ich beschreibe das für mich selber immer so, die Engel sich durch die Mauer träumen. Für mich ist das wie so ein Traum. Plötzlich sind wir auch im Osten, was ich toll finde. Das ist ein Film über Berlin. Da gehört der Osten dazu. Und dann fahren wir eben durch die Straße von Ost-Berlin. Warum hast du diese Sequenz mit reingenommen? Ich glaube, Thomas Plehnert für dich gedreht hat, der berühmte Kameramann.
Ja, das war sogar in gewissem Sinne ein Risiko für ihn. Weil, dass er für uns drehen würde, dürfte er auch nicht sagen. Wir haben unser Filmmaterial, damit es auch denselben Look hat und so. Das hätte natürlich auch wo gegeben in Ost-Berlin. Aber wir haben dann unser Filmmaterial in einem alten VW unterm Rücksitz rübergebracht und dann hat er das entgegengenommen. Und dann hat er diese sehr schönen Aufnahmen alle am Prenzlauer Berg hauptsächlich gemacht, so subjektive Fahrten durch Straßen. Die hat er dann irgendwie als Testaufnahmen irgendwie angemeldet und dann hat er die gemacht. Und dann kam das Negativ auch wieder auf demselben Weg in den VW zurück. Erst nach der Wende und in der restaurierten Fassung hat er dann auch einen Credit bekommen.
Also für mich ist das, wie gesagt, eine Traumszene und damit komme ich mal zurück zur Romantik, weil du bist jetzt sehr schnell, was die Romantik betrifft, auf die Bilderwelten gekommen, ist ja ganz klar, du bist Filmregisseur, aber ich meinte das vielleicht auch noch in einem etwas anderen Sinne, tatsächlich deine Weltsicht, deine Empfindung, denn der Romantiker träumt eben auch von einer anderen, einer besseren, einer schönen Welt, er sucht ewig, also da sehe ich schon auch noch eine Verwandtschaft in der Lebenshaltung.
Ja, auch ein Kapitel im Buch, auch auf einer Rede basierend. Ich bin in diesem Fall auf zwei verschiedenen Reden. Ich bin praktizierender Romantiker. Das habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, dass die Romantik als Geisteshaltung, also als ein Wunsch, dass die Welt besser sein möge, als sie ist oder auch schöner aussieht, aber auch in sich eine andere Hoffnung trägt, besser zu werden, also eine Utopie in sich verbirgt, das war schon in all meinen Filmen, fing schon an mit dem Lauf der Zeit, der eigentlich ein trauriges Kapitel der deutschen Filmlandschaft beschreibt, nämlich das Sterben der Kinos in den kleinen, in den Käffern.
76 war das.
75 haben wir gedreht, 76 ist er rausgekommen und gedreht in einer wirklich eigentlich deprimierenden deutschen Landschaft, nämlich der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, die damals sogenannte Zonengrenze. Und das war ein verlorener Landstrich, da waren alle jungen Leute weg, da gab es ja kein, wie es so schön heißt, Hinterland. Und die Kinos sind weggestorben und in diesem leeren Landstrich. Das war so eine Art Westen in Deutschland. Das waren unglaublich tolle Landschaften, der Harz. Da sieht Deutschland so einsam aus. Aber es sieht auch schön aus. Und selbst diese alten Kinos haben was sehr Ehrwürdiges und Heroisches.
Also ich finde übrigens einer deiner schönsten Filme und auch viele Leute, die man so fragt, wenn die so über ihre Wim Wenders-Erlebnisse erzählen, vielleicht auch schon ein bisschen älter sind natürlich, dann würden immer diesen Film mitnennen. So, Wim, mal eine ganz einfache Frage, weil ich war noch nie dabei, wenn du drehst. Klar, das ist ja auch nicht mein Job, aber ich wüsste wirklich gern mal, wie so deine Arbeitsweise ist. Also bist du eher, das ist ja oft so, wenn man da zuschaut, man staunt, wie ruhig das so abgeht. Bist du auch eher jemand, der alles schon gut vorbereitet hat und dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel erklären muss, seinen Schauspielern, Schauspielerinnen. Also wie ist es mit dir dann zu arbeiten, direkt am Drehtag selbst?
Ich bin nicht so ein Regisseur, der will, dass alle das machen, was ich will. Ich bin einer, der möglichst viel von dem, was da ist, aufnimmt. Auch möglichst viel von dem, was die Schauspieler in sich tragen, als Persönlichkeiten, als sie selbst, als ihre eigene Identität. Ich mag auch gerne, wenn ein Schauspieler mir was anbietet, bevor ich ihm sage, du machst das und das. Ich tue da natürlich manchmal was korrigieren, wenn es nicht über dem entgegensteht, was ich mir vorgestellt habe, aber ich mache eigentlich Filme vielmehr so, wie man Dokumentarfilme macht. Und mache meine Dokumentarfilme vielmehr so, wie man Spielfilme macht. Aber von Anfang an, bis ich es dann begriffen habe, dass das so ist, ich bin zum Beispiel völlig unbegabt für historische Filme, weil da kann ich überhaupt nicht so arbeiten, wie ich das mag. Da kann ich nicht sagen, da haben wir Hass in einem historischen Film. Ich habe zwei gemacht, das sind eigentlich zwei Flops in meinem Leben oder auch einfach gescheitert. Das Scarlet Letter nach dem Nathaniel Hawthorne im 17. Jahrhundert und den Hammett, der in den 20er Jahren spielte, da hast du halt die Situation, du kannst halt nur das drehen, was da vor dir ist, was vorbereitet ist. Und wenn du ein bisschen weiter schwenkst, sind da schon die heutigen Autos oder sind die Fernsehantennen oder dann ist etwas, was nicht mehr im 17. Jahrhundert gehörte. Und alle Leute laufen in Kostümen rum und du kannst irgendwie gar nichts anders machen als das, was vorbereitet ist. Und das, was vorbereitet ist, muss man so sorgfältig vorbereiten, dass man möglichst viel in möglichst viele Richtungen drehen kann. Aber letzten Endes ist das Ganze dann sehr kontrolliert und sehr ausgedacht. Und ich liebe im Film machen, wenn was passiert, was ich mir nicht ausgedacht habe, was dann oft schöner ist als all das, was man sich hätte ausdenken können. Also ich bin eigentlich sehr offen und lasse mich sehr von dem Ort, dem Wetter, dem Licht, aber auch von den Schauspielern selbst inspirieren. Und was hätte ich auch dem Bruno Ganz und Otto Sander groß erklären können, wie ein Engel guckt oder sieht oder denkt? Die haben mich ja immer Löcher im Bauch gefragt, weil sie wissen wollten, was, jetzt sind wir deine Engel, aber was machen wir jetzt? Wer sind wir eigentlich? Was haben wir eigentlich für eine Biografie? Was für eine Motivation? Da kannst du ja nichts sagen. Ne? Du weißt ja auch nicht, was ein Engel denkt. Und was, die haben ja auch keine unglückliche Kindheit, so ein Engel. Und hat auch keine bösen Vater oder irgendwas. Die sind halt, die haben halt keine Psychologie. Und all das, was Schauspieler eigentlich brauchen, ist nicht da. Die meisten Schauspieler arbeiten sehr gerne mit Biografien und wissen, was für ein Leben habe ich geführt bis jetzt. Und das kannst du ihnen ja nicht sagen. Die sind ja schon ewig da. Das war schwierig, aber trotzdem war dann viel von Bruno und Otto da. Und das haben sie auch geschafft, auf so eine Ebene zu hieven, wo es halt auch ohne Biografie ging und ohne innere Konflikte, sondern nur eine Hingabe zu den Menschen. Und das ist das, was ich eigentlich wirklich mag in Filmen, dass Leute, auch Schauspieler, auch ein Ort seine eigene Utopie verwendet.
Also du hast dir auch in dem Buch mal den Leuten gedankt, mit denen du gearbeitet hast. Das ist eine absolut eindrucksvolle Liste von Schauspielern und Schauspielerinnen. Also ich nenne bloß mal ein paar Namen, die jetzt noch nicht gefallen sind. Heinz Rühmann, William Dafoe, Jean Moreau natürlich, John Malkovich, Udo Kier. Also ich könnte weitermachen, Marcello Mastroianni und. Und da habe ich mich auch gefragt, also bei dieser Fülle, es ist ein Ensemble von grandiosen Schauspielern und Schauspielerinnen, gab es dann auch einen bestimmten Typ, den du bevorzugt hast? Also ganz früher so Rüdiger Vogler, Hans Zischler, das waren dann so Wenders-Schauspieler. Das hat irgendwann mal aufgehört. Und dann ist es sozusagen ein ganz großes, buntes Ensemble von sehr, sehr verschiedenen Leuten.
Ja, aber es sind auch alles Leute, die sich drauf eingelassen haben, auf die Spielregel, du spielst jetzt nicht, du bist. Also auch so einer wie Max von Sydow, der das nicht so gewohnt war, hat sich dann drauf eingelassen. Eigentlich nach wie vor die tollsten Erlebnisse, die ich hatte mit Schauspielern, das war der Bruno und die Jeanne Moreau. Und jetzt im letzten Film der Koji Akusho, das waren Schauspieler, die diese Aufgabe, du bist sowohl du selbst und bist ganz du selbst, aber du hast hier auch eine Rolle. Die Rolle, die musst du werden und die wird zu dir, Wir Schauspieler möchten schon angeleitet werden und sind ganz froh, wenn sie sich verstecken können, ein bisschen hinter der Rolle. Und wenn sie jemand anders werden, dann möchte ich nicht, dass sie jemand anders werden. Ich möchte, dass sie sich selbst bleiben und trotzdem eine Rolle haben. Und das ist schon sowas, was diese Leute auf dieser Liste da, denen ich da mal gedankt habe, alles tatsächlich beigebracht haben. Es gehört ein bisschen ein Mut dazu in einem Film von Wim Wenders, sich nicht zu verstecken.
Könnten das ja auch nochmal als eigenes Thema aufmachen. Also Wim Wenders und die Architektur, die Bauten, das Gemachte. Du kommst aus Düsseldorf, bist ja kurz nach dem Krieg geboren worden, muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Also das ist der August 1945. Die Stadt liegt in Trümmern und du wächst auf in so einer Stadt. Und ich denke oft, wenn ich mir ansehe, wie feinfühlig du mit Gebautem umgehst, mit Architektur, du hast ja auch einen Preis bekommen, der Architekturkritiker, finde ich ganz toll, zu deinem Geburtstag, dann hat das vielleicht auch mit dieser Kindheitserfahrung zu tun. Also das Gebaute ist nichts Selbstverständliches, auch nichts Ewiges?
Nö, das Gebaute ist eigentlich weg. Es sind ein paar Überreste da. Alles, das versteht, ist schon exemplarisch fast für das, was es mal gewesen ist oder das, was man bauen könnte. Wenn man in so einer Ruinenstadt aufwächst, nimmt man das natürlich absolut für selbstverständlich. Das ist die Welt. Hm. Wahrscheinlich ist die überall so. Da denkt man auch gar nicht drüber nach, ist es woanders anders, sondern die Welt ist so für einen 2-, 3-, 4-, 5-jährigen Knaben, die ist so kaputt. Ne? Ich habe nicht gedacht, dass die Welt woanders aussieht und habe das erst über Bilder und Malerei und Fotografien gemerkt, aha, da gibt es auch noch was anderes. Und architekturisch hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Nämlich, wir haben ja in einem Haus gelebt, wo die oberen Stockwerke kaputt waren, aber unten war es noch heile. Und es war einer von den 2-3 Häusern in der ganzen Straße, wo noch Leute lebten. Das heißt, es lebten noch einige in Kellern und so. Aber eigentlich war Architektur eigentlich ein Wunder. Als ich dann Städte gesehen habe, die noch heil waren, war das eigentlich schon die Utopie, das was heil war. Und dann habe ich dann gesehen, was für Städte und Häuser es zum Beispiel in Amerika gab. Die ersten Bilder von Amerika mit den Wolkenkratzern, da habe ich drauf gestiert und konnte es nicht fassen. Ich habe dann alles rausgeschnitten, auch zum Leidwesen meines Vaters aus seinem großen Brockhaus. Den habe ich zerfleddert, weil das durfte nicht sein, dass die in dem Buch blieben, die Bilder, die mussten bei mir an die Wand. Die musste ich weiter sehen, um das wirklich auf mich wirken zu lassen. Ich habe immer meine Zimmer vollgeklebt mit Bildern von Architektur. Und also eine Weile lang wollte ich auch Architekt werden. Aber Häuser sind was, was uns unfassbar prägt. Und die Abwesenheit von Häusern, genau wie die Neubauten oder wir kommen alle aus Häusern. Das ist ein schöner Satz von Peter Zumthor. Das ist wahr, die Häuser haben uns wirklich mitgeprägt, wo wir gelebt haben, auch als Kinder. Ob da Natur zu spüren war oder nicht, wie das gebaut war, was für Fensteröffnungen es gab, wie eng das war, wie niedrig die Decken waren, das tut uns alle unglaublich bis ins tiefste Form.
Und du hast eben auch in deinem Film immer wieder Städte erkundet, also Himmelberg Berlin ganz offensichtlich, Alice in den Städten, aber auch ganz konkrete Stadtporträts wie Palermo Shooting oder Lisbon Story. Also das sind immer Städte, Stadtlandschaften, die du durchstreifst und die du erkundest. Wir haben versucht, einiges von dem zu beschreiben, was du gemacht hast. Das ist wahnsinnig viel. Also man könnte über die Musik zum Beispiel stundenlang noch reden. Da gibt es auch ein Kapitel in deinem Buch, also Driven by Music. Aber mich würde noch etwas interessieren, was mich immer fasziniert. Du hast eben diese eigene Stiftung, hast du vorhin mal kurz erwähnt. Wenn man da hinkommt, viele sehr freundliche Menschen, die auch zu tun haben, natürlich auch mit deiner Arbeit. Und die sagen immer, wenn man was fragt, frag mal den Wim, der weiß das ganz genau. Also du brauchst vielleicht dieses archivierte Gedächtnis gar nicht, sondern hast selber so eine klare Erinnerung an so viele Aspekte deines Lebens?
Ja, ich habe ein ziemlich partielles Erinnerungsvermögen. Also ich erinnere mich an einige Sachen gut. Vor allem alles, was bei Drehs passiert, weiß ich noch sehr gut. Dann hat man so ein erhöhte Gedächtnisfähigkeit, finde ich. So wie bei Reisen hat man ja auch, ist man ja auch mehr da. Kaum reist man, sieht man anders und ist wacher und lebendiger. Also wenn man zu Hause vergisst man viel mehr, finde ich. Also beim Drehen weiß ich noch viel und habe auch ein gutes Gedächtnis. Ich habe auch ein erstaunlich nutzloses Gedächtnis für Räume und Orte. Ich erinnere mich an jedes Hotelzimmer, wo ich in meinem Leben je geschlafen habe, wo die Bilder hingen, was im Fenstern zu sehen war, die Gänge. Also ich habe partiell sehr gute Gedächtnis. Anderswo habe ich Lücken. Also ich habe schon in der Schule nie was auswendig lernen können. Ich hatte die größten Schwierigkeiten, was ein Gedicht zu lernen. Das war für mich eine richtige gewaltige Anstrengung. Und das hat dann oft auch gereicht, am nächsten Tag das zu rezitieren zu können. Aber eine Woche später war kein Wort mehr davon da. Ich habe so ein Gedächtnis habe ich überhaupt nicht, oder mich an Texte zu erinnern oder Dialoge oder wenn ich was höre, das zu wiederholen am nächsten Tag, der fällt mir sehr, sehr schwer. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis, ein gutes visuelles Gedächtnis. Ich weiß auch alle Leute, die ich kennengelernt habe. Ich kenne auch deren Gesichter, aber Namen ist nicht unbedingt meine Spezialität.
Denke mal, ich muss jetzt nicht die großen Namen in Erinnerung rufen, über die du Filme gemacht hast. Und auch das finde ich interessant. Du warst lange Jahre, du warst auch Gründungsmitglied der Europäischen Filmakademie, warst auch Präsident, hast dich da um andere auch gekümmert, also um das Werk und die Arbeitsbedingungen für Kollegen, Kolleginnen. Hast dann eben diese intensiven Porträts gemacht über Leute wie eben Pina Bausch, Anselm Kiefer, den Papst haben wir ja schon erwähnt. Und ich habe oft so das Gefühl, gerade bei diesen Filmen, bei diesen Porträtfilmen, nenne ich sie jetzt mal, hast du ein gutes Gespür für die Kreativität anderer. Also, dass du weißt, woher kommt das eigentlich? Was sind die Quellen fürs Schöpferischsein?
Ja, ich weiß es eben nicht. Zumindest beim Anfang des Films. Ich habe diese Filme ja gemacht, um zu verstehen, was treibt diese Leute. Was hat die Pina Bausch angetrieben, mit diesen paar Mitteln, den leeren Bühne und ihre Tänzer / Schauspieler, da was zu erfinden, was mich mehr bewegt hat als jede Filmszene, die ich je gesehen habe. Oder was treibt einen Anselm Kiefer dazu? All das, was er liest, was er sieht, liest unheimlich viel, kennt sehr viel, ist eigentlich ein Universalwissenschaftler. Die Bibliothek von dem ist so groß wie eine Stadtbibliothek einer normalen deutschen Stadt. Da sind tausende von Büchern, dann denkst du, das ist wirklich einer der letzten Universalwissenschaftler. Und das Tolle ist, dass er denkt, dass alles, was er lernt und was er sieht, ist auch malbar. Und das wollte ich wissen. Wie kann einer so kühn sein, zu glauben, dass man alles, was es gibt, malen kann? Aus seiner Erinnerung, seiner Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, mit den Nazis. Also Geschichte malen ist nicht so einfach. Das Weltall malen, Mathematik malen, Mythologie malen, alles nicht so einfach. Und da wollte ich wissen, wie kommt das? Was ist das für eine, auf gewissen Sinne auch Hybris, dass man denkt, als Maler kann man alles verstehen und weitergeben und was dazu sagen, indem man es malt. Und deswegen habe ich den Film gemacht. Wie geht das? Ich weiß es vorher nicht, also weil du meintest, ich wüsste das nicht. Ich weiß es vorher überhaupt nicht. Und deswegen wollte ich den Film machen. Auch mit dem Salgado.
Fotografen.
Ne? Fotografen, Salz der Erde. Also ich war auch nie vorher in meinem Leben in Havanna und habe kubanische Musik nicht so gut gekannt. Aber was diese alten Herren und Damen für eine unglaublich lebendige und ansteckende Musik gemacht haben, wollte ich schon wissen, wo das herkommt und wie das aus denen rauskam. Also eigentlich sind gerade diese Filme über Künstler oder über andere kreativen Gestalten Forschungsreisen.
Und diese Forschungsreisen sprechen natürlich auch für einen Menschen, der, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ein Suchender ist. Und das ist ja der Punkt natürlich auch, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, wie bewahrt man sich das? Also diese Neugierde und zu sagen, ich bin noch ein Suchender, ich habe noch längst nicht gefunden, könnte man ja nach so vielen Filmen irgendwie auch mal sagen, ich habe alles gesehen, ich habe auch alles dargestellt, was ich erzählen wollte. Aber nein, ich suche weiter.
Die Suche zu beenden hieß ja, dass man denkt, es gibt nichts mehr zu verstehen oder man hat es alles gecheckt. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die Welt verändert sich ja zunehmend schneller. Und das, was man vor 10 Jahren geglaubt hat zu wissen, ist ja auch schon nicht mehr gültig. Und dann gibt es so unendlich viel, sowohl in der Geschichte als auch auf diesem Planeten, was sich sowohl ändert, als auch was man auch noch nicht kennt und noch nicht durchdrungen hat. Schönheit ist ja auch was Unfassbares. Es gibt ja so unglaublich viele schöne Dinge in dieser Welt, von denen man keine Ahnung hat. Das ist ja zum Beispiel das, was ich so absolut aberwitzig fand in dem Leben von dem Salgado, dass er eigentlich Sozialreporter war und Kriege untersucht hat, Seuchen, Vertreibungen. Also er war in den schlimmsten Brennpunkten der Menschheit. Und zwar präsent, nicht nur mal reingeflogen und abends wieder abgehauen, wie viele Kriegsreporter, sondern der ist dann da geblieben. Der war dann manchmal monatelang gereist mit Flüchtlingen, mitgereist. Man hat also nicht unbedingt schöne Sachen gesehen, sondern ganz im Gegenteil. Trotzdem versucht die Schönheit, die menschliche Schönheit auch im Elend zu zeigen. Und dann entdeckt so einer, wie schön dieser Planet ist, da wo er noch unverdorben ist. Und entdeckt, dass die gute Hälfte des Planeten eigentlich so ist wie in der Schöpfung. Und wir haben zwar den Rest ziemlich kaputt gemacht, aber die andere Hälfte ist noch da. und ist unverändert. Und dann, dass einer, der vorher nur den Schrecken und das Leid fotografiert hat dann, und daran eigentlich auch zugrunde gegangen ist und nicht mehr konnte und dann entdeckt, es gibt auch was anderes. Ich kann mit meiner Fotokamera auch zeigen, wie schön dieser Planet ist. Und die, und das war eigentlich großartig, dass einer noch durch diese Entdeckung auch selbst verändert wird. Dass einer dann sich selbst nochmal so aufrichten kann mit der Idee, das Schöne zu suchen. Jedenfalls hat mich das sehr daran glauben lassen, dass man nicht aufhören darf zu suchen. Und wenn man es aufhört, dann ist es irgendwie auch ein Aufgeben. Und aufgeben wollte ich eigentlich nie. Und vor allem etwas zu suchen, was eine Utopie in sich getragen hat oder zeigt, dass der Mensch lernfähig ist. Und eigentlich handeln diese vier Aufsätze in dem Buch Wesentliches, was ich jetzt in der Hand habe, weil ich mag es wirklich gern. Es ist der einfachste Umschlag aller Zeiten.
Aber blau mit weißer Schrift.
Aber da steht nur drauf, wenn das im Verlag der Autoren wesentlich ist. Und das ist so knuffig und dick.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Reisebegleiter, dieses neue Buch von dir. Du hast die Angaben ja schon mal gesagt. Also im Verlag der Autoren ist es erschienen, Wesentliches. Und es beschreibt nicht zuletzt diese lebenslange Suche von Wim Wenders nach dem wahrhaftigen Ausdruck, nach dem wahrhaftigen Bild. Bedanke mich sehr herzlich bei dir. Ich denke, alle deine Filme verbindet etwas. Und das ist, glaube ich, auch im Gespräch deutlich geworden. So unterschiedlich wie die sind, es sind immer auch Filme über Menschen, die du magst, die du liebst. Es sind immer menschenfreundliche Filme. Und es sind Filme, die ein Hoffnungszeichen setzen. Und da wünsche ich dir natürlich weiterhin wahnsinnig viel Freude und eine kreative Kraft bei deinen Forschungsreisen, Wim. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Knut, und irgendwann wirst du mir mal helfen, das Wort menschenfreundlich in eine andere Sprache zu bringen. Das Wort gibt es nur im Deutschen.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.